So, herzlich willkommen jetzt zum Copywriting-Podcast. Ich bin jetzt hier mit Kai Tankaliki, Business- und Mindset-Coach, der Menschen hilft, ortsunabhängig arbeiten zu können, ihre Mindset-Blockaden aufzulösen und dadurch auch mehr Umsatz zu machen. Sehr schön, dass du da bist, Kai Tan.
Ja, danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf den Podcast.
Ja, ich glaube, wir werden eine sehr, sehr spannende Folge werden. Kai Tan, magst du dich mal ganz kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Sollten nicht allzu viele sein, weil du ja sehr, sehr präsent bist, auch auf Social Media. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Also deine OLG-Posts haben auf jeden Fall gewirkt.
Ja, geil.
Magst du mir ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin der Kai Tan. Also bei mir ist das halt so, ich reise seit 3 Jahren ortsunabhängig durch die Weltgeschichte, sage ich mal, und arbeite remote, habe mein Business komplett ortsunabhängig aufgebaut. Und ja, was ich mache, ist Menschen ja dazu zu begleiten, dass sie auch mehr Umsatz generieren in ihrem Geschäft, aber gleichzeitig auch ja diese Selbstbestimmung haben und nicht in so einem Hamsterrad sich verfangen, weil sie ja, weiß nicht, so große Strukturen, komplexe Strukturen aufbauen. Also ich hatte jetzt gerade letztens ein Gespräch, ne, für 50.000 Euro Cashflow. Also 50.000 Euro Cashflow im Monat. Ich dachte mir, oha, nicht schlecht, aber 40.000 Euro Kosten bei 4 Mitarbeiter, Büro etc. Und also mein Motto ist so diese Philosophie, mit wenig Aufwand das Größte zu erreichen und mehr Profit zu haben, aber dafür auch weniger zu arbeiten. Und das zeige ich dann auch meinen Kunden, ja, wie sie einfach Kunden gewinnen, aber gleichzeitig eben diesen Lifestyle sich ermöglichen. Und das beruht dann auf so einem ganzheitlichen Konzept.
Sehr cool. Also so ein Lifestyle-Business im Endeffekt aufbauen.
Genau, Lifestyle-Business, ja, könnte man so nennen.
Ja, cool. Ja, spannender Punkt, den du angesprochen hast, weil wir sehen es ja auch immer wieder, also auch in Podcasts, dass nach außen so krass viel Umsatz und du denkst, ja krass, das ist ja irre. Und dann heißt es aber, okay, wir machen gefühlt oder haben gefühlt mehr Kosten als Umsatz. Und dann denkst du, okay.
Ja, ja, genau.
Das sieht man sehr, sehr häufig in dieser, hauptsächlich in dieser Online-Business-Bubble im Endeffekt. Das ist krass, ja.
Ja, also, genau. Und also ich hatte gerade auch ein Gespräch mit meinen Kunden und einfach, vielleicht werden wir auch noch mehr auf Mindset-Blockaden zu sprechen kommen.
Auf jeden Fall, ja.
Ne, aber so, was viele halt so denken, und das, da war ich auch genauso, also so zu denken, boah, die anderen sehen so krass aus, ich kann den jetzt nicht einschreiben, ich kann jetzt nicht Vertrieb machen, weil die Webseite und so weiter, der Außenauftritt ist so krass, so professionell, der macht bestimmt 50.000 Euro Umsatz, aber was soll ich als kleiner Dienstleister, Copywriter, was auch immer, was soll ich dem schon bieten? Aber das Ding ist, also die meisten haben gar nicht so krasse Umsätze, die sehen wirklich nur krass aus, aber dahinter ist gar nicht so viel und letztendlich kochen auch alle nur mit Wasser. So, ne?
Stimmt, das ist eine wichtige Erkenntnis. Also ich glaube, gerade am Anfang ist so viel das Thema des Vergleichens. Ja, man schaut nach links, nach rechts und denkt sich, oh mein Gott, die sind alle so krass. Und aber es ist auch viel, also muss man auch ganz ehrlich ansprechen, das ist viel Schein, also mehr Schein bei den meisten als Sein auch dahinter in dieser Online-Business-Bubble. Und dann wird man abgeschreckt, weil man denkt, okay, ich bin ja ein kleiner Fisch, ich brauche gar nicht anfangen, weil vielleicht wäre das eine geile Überleitung vielleicht direkt. Was glaubst du, bevor wir jetzt auf deine Selbstständigkeit, deinen Werdegang zu sprechen kommen, was siehst du in der Arbeit mit deinem Kunden, was sind so die größten Mindset-Fehler, die man am Anfang vielleicht hat.
Am Anfang, okay. Also ich glaube, ich würde das so zusammenfassen mit, man sucht den Shortcut. Und weil man den Shortcut sucht, macht man unglaublich viele Fehler und hat auch einfach sehr viele Mindset-Blockaden. Und also viele Leute versuchen einfach diesen Shortcut zu finden mit, ich muss jetzt irgendwie Ads oder ich will ein passives Einkommen machen oder ein passiv Kundengewinn am besten. Ja. Und man muss einfach verstehen, das Business, um ein Business auf fünfstellige Umsätze zu bringen, muss man einfach diese Basics meistern. Also es ist super stumpf, es ist super simpel, auf fünfstellig zu kommen. Und das hat mir halt damals gefehlt, weil ich eben diese fancy Methoden immer gesehen habe und dachte, das muss irgendwie fancy sein und ich brauche ganz viele Kanäle auf einmal. Also dadurch, dass man halt versucht, diesen Shortcut zu finden, macht man es auch noch super komplex, so das Business. Und und ich würde halt sagen, so die 3 häufigsten Fehler sind, also kein gutes Angebot, also da nicht genug drüber nachgedacht zu haben und etwas anzubieten, was der Markt so nice to have findet. Dann das zweite ist, viel zu komplex zu denken, in also Dinge zu machen, die einfach nicht relevant sind, wie wirklich YouTube-Kanäle am Anfang aufzubauen, Ads zu machen, Funnels zu bauen, also wirklich
und alles komplex, gleichzeitig.
Alles gleichzeitig am besten, so diese 1000 Träume auf einmal verwirklichen zu wollen. Das ist eine Herausforderung. Und ich denke auch, dann dieser Shortcut auch, diese Überwindung, nicht gehen zu wollen im Vertrieb, im Verkaufen. Also eben, am Ende ist es halt so, du musst irgendwie mit den Leuten sprechen. Also du, also wenn du halt auch hochpreisig verkaufst, eine Dienstleistung hast, ab 2000 Euro oder so etwas, du musst ja mit den Leuten im Gespräch sein. Ja. So, und da versuchen all, also die Leute versuchen alles Mögliche, um das zu umgehen. Also um irgendwie, also eine Bestellung halt reinzubekommen, dann ist halt einfach zu verkaufen. Ja. Ne? Aber am Anfang geht es halt nicht. Du musst mit den Leuten irgendwie in Kontakt kommen. Und das, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder rufe ich den an und poste regelmäßig. So, also und idealerweise mache ich irgendwie beides zusammen. Also mit so organischer Kundengewinnung. Ne? Aber am Ende muss ich irgendwie mit dem Interessenten im Gespräch sein. Also anders geht's nicht.
Du hast jetzt mehrere spannende Punkte angesprochen. Also kann ich hundertprozentig unterstreichen. Du hast mehrere spannende Punkte angesprochen. Zum einen, ja, das Thema Verkauf wollen viele immer so wegschieben, weil sie wahrscheinlich auch negative Assoziationen mit dem Thema haben. Irgendwie, ich muss dem jetzt was aufzwängen oder und ja, man muss mit denen sprechen. Und die meisten am Anfang denken halt, okay, ich poste jetzt einen Post und dann werden mir die Türen eingerannt, aber am Anfang kennt dich keine Sau, das hört sich blöd an oder ja, direkt an, aber es kennt dich kein Schwein, deswegen musst du erstmal auf die anderen auch zugehen. Klar, posten hilft einfach um so Expertenstart. Ich meine, so habe ich dich auch kennengelernt. Ich habe dich zuvor nicht gekannt, aber ich habe halt immer wieder deine Posts gesehen und mir gedacht, das sind eigentlich coole Posts und irgendwann habe ich dich dann mal angeschrieben.
Ja.
Aber es ist auch nicht beim ersten Post passiert, sondern ich habe dich halt über Monate, glaube ich, immer wieder mal gesehen. Und das ist einfach auch wichtig, da konstant aufzutauchen, auch im Newsfeed der Leute. Und dann hast du noch was anderes angesprochen. Okay, man sucht immer so nach dem Shortcut oder immer so shiny object. Okay, jetzt mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und was wir halt gemerkt haben, es ist nicht so schwer, jetzt auf fünfstellige Monatsumsätze zu kommen. Das hast du auch so. Wenn du die Basics meisterst, kriegst du es locker hin. Aber was vielen dann schwerfällt, ist, auch diese Umsätze zu halten. Und ich glaube, der Grund ist, es wird langweilig, das Business wird langweilig. Es ist halt dann so, ja, okay, ich mache halt immer das und das und dann komme ich dorthin und sie denken, okay, ich brauche jetzt wieder was anderes, um auf die nächste Stufe zu kommen. Wie siehst du das?
Ja, genau, 100%, also genau so. Und ich denke auch, also wenn man da nochmal tiefer dann reinschaut, weil es geht auch um Bewusstsein so und das ist ja auch das, was ich mit den Leuten auch dann mache. Die Leute sind halt sehr ego-bezogen und die sagen dann, also es sagen mir so viele Coaches und Dienstleister so, ja, nee, ich habe gar kein Ego und ich habe mich schon so viel damit auseinandergesetzt. Aber das Ding ist, warum willst du denn deine Dienstleistung so sehr an die Mann oder die Frau bringen? Also warum ist dir das denn so wichtig, dass du genau das Thema, was du jetzt gerade hast, also jetzt Angebotsstruktur zum Beispiel, dass du genau das vermittelst? Oder warum setzt du dich auf so ein Podest, also so Entitlement-mäßig, dass du halt sagst, nee, Akquise ist nichts für mich?
Ja.
So, also das ist ja Ego. So, also wenn ich ja kein Ego hätte und einfach sagen würde, und das ist auch meine Einstellung, so, ey, ich mache genau das, was der Markt braucht, ich mache das, was die Kunden wollen. So, weil wenn ich nicht das mache, also wenn ich nicht das mache, was die Leute brauchen, dann kann ich auch nichts verkaufen, weil dann bin ich ja in meiner eigenen Denkweise, in meiner eigenen Perspektive und sage ja, ich weiß, was du brauchst, also ich weiß es ja besser, was du brauchst. Und deswegen kaufen die Leute nicht, weil sie wollen halt das kaufen, was sie kaufen wollen. Ja. Also biete ich halt genau das an. So, ne, und ich denke halt, ein Punkt eben, also lange Rede, kurzer Sinn, oder wie man das sagt, ist eben, warum so schwierig ist, diese stumpfe Sache halt zu machen ist, weil die Leute halt in ihrer eigenen Persönlichkeit so gefangen sind, in ihren eigenen Verhaltensmustern und halt diese Stumpfheit einfach nicht weiter ausführen können, sondern sie sind dann eben, ja, so ein bisschen, hey, also ich will meiner Neugier folgen oder das finde ich halt interessanter und da ist der Dopaminkick. Und deswegen fällt es denen dann einfach so ein bisschen schwerer.
Was glaubst du, ist der Grund, dass es vielen so schwerfällt, eben dann eben zu verkaufen oder generell das Thema Kundenakquise? Weil da steckt ja immer auch eine Angst dahinter im Endeffekt. Also ich weiß schon, glaube ich, was es ist, aber ich würde es gerne von dir nochmal hören und vielleicht auch so, warum ist die Angst da?
Okay, also ich würde auch gerne deine Meinung dazu wissen, weil das ist auch so ein ganz großer Punkt. Ich glaube, der erste Schritt ist, um das Ganze zu überwinden, ist Unklarheit. Also Unklarheit im Sinne von, ich weiß gar nicht so recht, was ich anbiete, wem ich etwas anbiete und was ich genau von dem anderen haben möchte. Genau, ich finde, das ist halt einer der häufigsten Gründe. Also ich müsste jetzt quasi anrufen oder eine Mail schreiben oder was auch immer, aber was biete ich eigentlich an? Was will ich eigentlich von der Person? Mhm. Und dieser Prozess, der Prozess ist auch nicht klar. Also im Sinne von, okay, was passiert nach der Mail? Was passiert nachdem ich angerufen habe? Und was für ein Paket biete ich an? Und immer diese Frage, so, was ist eigentlich der Preis und was ist richtig? Und also dieses komplette, also das ist so ein Chaos in dem Angebot, in dem Preis, wie der Prozess ist, was ich sage. Und das führt zu so einer Hemmschwelle, warum ich gar nicht halt richtig anrufe. Ja, und ich würde halt sagen, das ist auch dann einer der größten Gründe, warum man sich dann aufhält.
Klarheit auf jeden Fall. Also wenn nicht klar ist, was ich genau mache, was ich anbiete, wem ich es anbiete, welches Ergebnis ich liefern kann, wie ich mit dem überhaupt in Kontakt trete, da scheitert es ja auch schon bei den meisten eben.
Ja.
Dann gehst du halt auch nie da. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der da auch mit reinspielt, ist einfach gerade am Anfang, dass du einfach Angst hast, abgelehnt zu werden. So, du hast einfach Angst vor den Reaktionen oder Angst, was derjenige jetzt von dir denkt, wenn du, also wir erleben das häufig bei Anfängern, die haben Angst, so eine Art Bittstellerrolle zu sein. So, hey, ich muss mich jetzt aufdrängen, so haben sie das Gefühl, weil, ja, mich kennt ja jetzt noch keiner. Und dann haben sie einfach Angst, abgelehnt zu werden, dass sie halt sagen, okay, brauche ich nicht. Und das kommt ja auch vor. Aber sie nehmen es dann persönlich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was viele da am Anfang nicht unterscheiden können. Okay, der lehnt ja nicht dich ab als Person, sondern hat halt jetzt gerade keinen Bedarf zum Beispiel.
Genau, hast du völlig recht, ja. Also ich denke, das geht auch dann Hand in Hand mit dieser Unklarheit und dieser Angst vor Ablehnung. Weil, sag ich mal, das ist halt auch so ein Thema, aber ich denke halt, wenn man halt weiß, was man anbietet, dann kommt diese Ablehnung ja gar nicht zustande, weil wenn ich ja einen Interessenten habe, also ich nenne das immer dieses unschlagbare Angebot. Ja. Also wenn ich ein unschlagbares Angebot habe, was den anderen total interessiert, dann verliere ich auch diese Hemmschwelle, abgelehnt zu werden. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe einen Unternehmer, sagen wir mal einfach einen Coach und Berater, der ist einfach größer und ich bin dann eben Copywriter. Und wenn ich dem halt sage, hey, schau mal, ich mache für dich, ich nehme dir komplett das Copywriting ab für deine Beiträge auf Facebook und produziere 30 Beiträge für dich und wir machen das jetzt 3 Monate und du kannst daraus halt 5 Kunden gewinnen oder so etwas. Ja, man muss ja mal so ein bisschen schauen, wie man mit diesen Ergebnissen dann, wie man die ausspricht, aber letztendlich, ich habe etwas wirklich Interessantes für denjenigen, dann kann es halt nicht abgelehnt werden, weil ich diese Klarheit reingehe und etwas habe, was der andere wirklich braucht. Und sobald ich mir dessen bewusst bin, und dann hat es aber auch was, also ich denke, Angst vor Ablehnung hat auch etwas zu tun mit dem Thema Selbstwert oder Selbstvertrauen. So, ne?
Hundertprozentig.
Ich muss dieses Selbstbewusstsein haben, dass ich das da auf den Schritt auch zugehe. Aber wenn beides gekoppelt ist, wenn ich selbstbewusst bin und wenn ich etwas habe, was der andere wirklich braucht, dann werde ich auch, also dann bin ich auch in einer Überzeugung, dass ich nicht abgelehnt werden kann.
Ja. So, ne? Ja. Genau. Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, und mit dem Selbstbewusstsein sprichst du auch ein spannendes Thema an. Ich glaube, dass die meisten halt am Anfang zu denken, sie sind noch nicht gut genug.
Ja.
Und ich meine, du kennst es wahrscheinlich auch als eigene Erfahrung, hey, du wirst erst gut genug werden oder erst herausfinden, ob du gut genug bist, wenn du jetzt erstmal auch auf Leute zugehst. So, weil wenn du dich dann versteckst, wirst du es erstens nicht erfahren und zweitens wirst du auch nicht besser werden. Und es hat halt dann immer auch wahrscheinlich, also bei vielen ist es dann so in der Kindheit irgend so ein Knackpunkt gewesen, wo sie halt irgendwie War bei mir damals in der Schule so, ich war immer recht schlecht in Mathe und hatte immer gesagt, hey, kannst du es einfach nicht, du bist einfach schlecht in Mathe. Und dann gibt es ja manche, die, glaube ich, treibt es dann an und manche nehmen das dann für sich auf und glauben, das ist die Wahrheit und übernehmen dann diesen Glaubenssatz quasi und haben den dann auch Jahre später noch, also teilweise auch ältere Leute. Ist auch ganz spannend zu sehen. Cool, aber wir kommen gerne nochmal auf das Thema Mindset zurück. Jetzt haben wir uns
Gut.
da ein bisschen verquatscht. Mir würde jetzt ganz gerne mal interessieren, Kaitan, wie hat das bei dir alles angefangen? Also du bist jetzt selbstständig auch schon seit einiger Zeit, aber wie bist du zur Selbstständigkeit gekommen?
Ja, bei mir ist das so ein bisschen vielleicht nicht gewöhnlich, weil bei mir
Okay.
war das so, ich bin mit 16 Jahren, also mit 16 hatte ich schon das erste Persönlichkeitsentwicklungsbuch in der Hand von Tony Robbins, The
Geil.
Secret und so weiter.
Geil,
Und für mich war schon halt ganz von Anfang an klar, dass ich mich selbstständig machen möchte. Also für mich war auch relativ klar, dieses System mit Universität, Ausbildung etc. Ich wusste, also ich habe nichts dagegen. Es macht in gewissen Weisen Sinn,
Ja.
aber ich habe einfach für mich halt herausgefunden, für mich macht das keinen Sinn. So, und ich habe auch Schule gehasst. Also ich bin auch sitzen geblieben.
Fühle ich auch.
Ja, ist ja geil. Genau, und habe dann aber irgendwann Abi gemacht, habe ganz gut abgeschlossen. Aber ich wusste halt sehr, sehr schnell, sehr früh, okay, für mich wird es eher ein unkonventioneller Weg, out of the box. Und naja, und dann habe ich so, also bei mir war das so, ich habe mich, also diese Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie hat mich nicht losgelassen, habe den Jakobsweg gemacht, habe verschiedene Seminare
Cool.
gemacht. Und letztendlich kam es dann, also jetzt sieht das so geradlinig aus. Ja, also ja, Persönlichkeitsentwicklung, dann Jakobsweg, sich selber auseinandergesetzt mit sich selbst kennengelernt und dann habe ich halt mit 20 eine Business Coach Ausbildung angefangen oder 21 oder so, bin dann da halt reingekommen, aber es war halt total chaotisch, ja, also die Zeiten, das war überhaupt nicht geradlinig und ich habe echt gezweifelt auch oft und dachte mir so, was wird aus mir, also wo soll ich halt überhaupt hin? Genau, aber letztendlich war das halt so, ich habe diese Business Coach Ausbildung dann angefangen mit 21 und dann über das Institut, wo ich dann da war in Hamburg, habe ich Business Coaching gelernt, habe für die gearbeitet, und dann ist das irgendwann in so eine Selbstständigkeit übergeflossen.
Sehr
Genau.
cool. Also ich sehe mich in deinem Werdegang auch ein bisschen wieder. Also bin auch damals durchgefallen oder sitzen geblieben. Bei mir war es auch schon immer klar, ich will irgendwann ein eigener Chef sein. Wusste halt noch nicht mit was. Viele Menschen denken immer, okay, so von außen betrachtet, okay, der hat jetzt Erfolg, das ist immer so steil nach oben gegangen. Aber bei dir war es auch so wahrscheinlich so ein bisschen runter. Und dann hat
Übelst.
man auch mal Tage, wo man verzweifelt und denkt, scheiße, klappt das überhaupt oder ist das überhaupt das Richtige? Und
Ja, übelst. Also um da vielleicht nochmal so eine Story rauszuhauen, bei mir war das so, ich bin um 2020 habe ich mich Vollzeit selbstständig gemacht und konnte so, ich war halt damals
Wie alt warst du
Student,
da?
da war ich 23, glaube ich,
Ja, okay, cool.
23 und war noch, also Bude 500 €. Also ich hatte dann irgendwie so Einnahmen von 1000, 1200 € im Monat, noch Kleinunternehmer, hat gepasst für mich, ne? Dann das nächste Jahr ist das bisschen gestiegen, vielleicht so ein Jahresumsatz von 20.000 gemacht, ein bisschen mehr. Und dann habe ich mein Business schon so reduziert, dass ich eigentlich nur 4 Stunden irgendwie oder 2 Stunden pro Tag arbeiten musste, sage ich mal. Habe mich total darauf ausgeruht, auf dem Erfolg. Und dann ist halt ein Kunde weggebrochen. Und dann von irgendwie 1,8 monatlich irgendwie auf 700 € runtergefallen und Lebensstandard ist dann so ein bisschen höher gegangen, ne? Und dann musste ich halt 3 Monate auf Baustelle gehen und 3 Monate auf Baustelle überbrücken, damit ich halt wieder Einnahmen habe und wieder die Selbstständigkeit aufbaue. Und man lernt so aus diesen Fehlern auch, dass man irgendwie höhere Umsätze erzielen muss, dass man, also dass man halt nicht so klein eben fahren muss und so weiter. Ne, also ja, also es gab viele Up and Downs so. Also auf
Cool.
jeden Fall.
Aber es war dann auch wieder ein Zeichen eigentlich von starkem Mindset, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich da so ein bisschen nicht gescheitert, aber es ist ein bisschen rückläufig gewesen und jetzt überbrücke ich das, indem ich da einen Job auf der Baustelle aufnehme oder annehme und dann mache ich das aber wieder und mache es besser. Weil viele hätten
Ja.
dann vielleicht gesagt, ja, okay, dann bleibe ich halt im 9-to-5-Job, ist bequemer.
Ja.
Sehr cool. Lass uns noch mal kurz so ein bisschen zurückgehen, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Was hat dich an der Selbstständigkeit oder Unternehmertum fasziniert und gab es dann so einen speziellen Moment, wo du irgendwie gemerkt hast oder realisiert hast, hey, wenn alle anderen sagen, ich will Feuerwehrmann werden, Polizist werden, wo du gesagt hast, hey, ich baue mein eigenes Business.
Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich einfach noch richtig gut. Ich habe so eine Zeitung aufgeblättert und da so gesehen, Palm und irgendwie, man kann reisen und arbeiten. und das hat mich halt am meisten fasziniert. Und ich bin ja irgendwie so mit dieser Digitalisierung auch so groß geworden. Also da war das ja gerade so, ja, da war es ja schon so in, so Mode irgendwie. Und das hat mich halt fasziniert, auch diese 4-Hour-Workweek von Timothy Ferris. Ja, genau, das finde ich halt interessant. Und diese ganzen Bücher, ich habe das halt alles so gelesen, alles inhaliert, Rich Dad, Poor Dad, etc.
Geil.
Und ich fand es einfach cool, dieses, du kannst selbstbestimmt sein, du kannst deine Freizeit frei einteilen, aber du hast auch einen Hebel mit deinem Preis und mit deiner Struktur, wie du dein Business aufbaust. Und diesen Hebel, der ist unlimitiert. Also den kannst du halt so groß setzen, wie du halt möchtest. Ne? Und das hat mich am meisten fasziniert. So.
Cool. Also schon früh die Affinität auch zum Reisen gehabt bei dir.
Ja, genau. Also das kam halt, das fing schon so mit 16, 17 an und habe immer schon diese Zeitschriften so mit Reisedestinationen gelesen.
Cool.
Und dann habe ich einfach überlegt, okay, wie kann man halt das gemeinsam verbinden? So.
Sehr cool. War bei mir auch ähnlich. und ich glaube, dass viele, also Selbstständigkeit erstmal, da kommen wir dann auch noch zu sprechen, weil ich finde das spannend, viele starten die Selbstständigkeit ja erstmal aus diesem Blickwinkel heraus oder mit diesem Ziel, mehr Freiheit zu haben, mehr unabhängig zu sein, flexibel zu sein. Und manche verpassen dann, glaube ich, so oder vergessen, wofür sie eigentlich angetreten sind und manövrieren sich dann so Stück für Stück in so ein goldenes Hamsterrad, wo sie zwar jetzt mehr Geld haben, aber genauso unfrei sind wie vorher oder vielleicht sogar noch unfreier. Du hast ja auch gesagt, so Rich Dad, Poor Dad und also, vier Stunden. Ich bin
kurz weg. Kommt bestimmt.
Ah, jetzt höre ich dich wieder. Bin da.
Also, was kurzzeitiger Kontakt.
Ja, so, ja, okay.
Weg, ja.
Genau, du hast ja gesagt, Tim Ferriss, 4-Stunden-Woche, Rich Dad, Poor Dad. Hast du gelesen? Gab es sonst noch irgendwelche Bücher, wo du gesagt hast, hey, die haben nochmal so so den Schlüssel zur Persönlichkeitsentwicklung irgendwie vorangetrieben?
Also ich finde dieses Buch, es gibt ja von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, aber ich finde das Buch noch geiler, dieses Sorge, dich nicht lebe, das finde ich richtig stark.
Geil.
Das finde ich richtig gut. Ansonsten, ich weiß nicht, ich habe auch so, irgendwann fand ich auch so Biografien geil von Elon Musk oder von Richard Branson, die das Buch. Das finde ich auch richtig gut, die nicht Dokumentation, sondern Biografie, genau. Das finde ich auch gut. Aber ich finde am Ende ist Bücher lesen, also es ist so ein Start, es macht dir so eine kleine Erkenntnis, so eine Lampe geht halt auf, aber ich finde dann halt auch geil, in die Erfahrung oder in ein Coaching halt reinzugehen, weil ganz ehrlich, was ich halt auf dem Jakobsweg zum Beispiel erlebt habe, das ist halt so unbezahlbar und das ist Persönlichkeitsentwicklung, die kannst du halt, da kannst du halt 3 Millionen Bücher lesen. Ja. Oder wenn ich halt überlege, weiß nicht, wenn ich ein Business Coaching gemacht habe, wie viel ich da auch gelernt habe, also darüber. Das ist, ich glaube, das ist halt viel wertvoller. Also alleine schon, ich kann nur empfehlen, auf Sam Ovens zu gehen, also und seinen YouTube-Channel auf Latest zu stellen. Also die allerersten Videos, die er produziert hat. Und alleine das ist, keine Ahnung, schon so ein krasser Kurs. Oder, ne, wenn man auch will, von Alex Hormozi, der hat jetzt auch diesen Kurs rausgebracht.
Stimmt,
auch total geisteskrank. Also ja, da würden halt Leute irgendwie 2.000-3.000 Euro dafür bezahlen.
Voll cool. Sam Owens war ich auch. Also so wie der sich entwickelt hat, richtig cool. Richtig mutig auch, dann zu sagen, hey, jetzt cutte ich alles und mache was mir mehr Spaß macht jetzt. Was ich noch so gesehen habe, also so, kennst du Denke nach und werde reich?
Von
Napoleon Hill. Ich finde, das war eins der prägendsten Bücher damals bei mir. Ich habe das mittlerweile schon 5-6 Mal gelesen und wie ich es das erste Mal gelesen habe, ich habe es gar nicht so richtig gecheckt. Also ich habe es schon gelesen, aber gedacht, ja okay, diese, ich glaube so 13 Erfolgsregeln oder so, ja, hört sich irgendwie so anders, wie wenn das einfach so bla bla wäre. Und irgendwann habe ich es dann gecheckt, ja stimmt, das ist wirklich viel dahinter. Ja, richtig cool. Du hast dich mit Anfang 23 selbstständig gemacht oder mit 23. Jetzt gibt es da wahrscheinlich verschiedene Reaktionen vom Umfeld, von der Familie aus. Die einen sagen, bist du wahnsinnig, such dir doch einen
Ja.
sicheren Job. Die anderen sagen, richtig cool. Wie hat da deine Familie oder dein Freundeskreis darauf reagiert, wie du gesagt hast, hey, für mich ist nicht der klassische Weg, ich mache mich jetzt selbstständig und krieg das schon irgendwie hin.
Ja, war halt wie bei allen, ne? Also ich würde halt sagen, total, ne, das ist unsicher und mach das nicht und bist du dir sicher? Und es, also wenn man auch da so um Rat fragt oder das mal äußert, dann kommt auch eher Gegenwind an, also zu 99% Gegenwind anstatt wirklich, wirklich Zuspruch. Aber ich hatte so ein, zwei gute Freunde, mit denen ich, also die auch so out of the box waren und die auch ja, so ihren Weg verfolgt haben. Mit denen konnte ich mich auch gut austauschen oder ja, die haben mich auch bekräftigt, aber ja, letztendlich habe ich echt dicht gemacht irgendwann. Also ich habe so eine Erfahrung, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich war, das war schon ein bisschen vor der Schule, als ich so mit, also du musst halt vorstellen, ich bin halt 16, 17, ich komme in dieses Feld der Persönlichkeitsentwicklung und auf einmal erzähle ich allen davon. Und ich habe nur auf die Fresse bekommen, so
Ja,
von was,
klar.
du bist, also die dachten, ich bin halt wahnsinnig so, ne?
Ja.
Also das war ja absolut realitätsfern. So,
Ja,
ne? Und da habe ich eigentlich schon die Erfahrung gemacht, okay, also ich habe so 3 Monate hatte ich so eine Phase, wo ich den Leuten so erzählt habe, was so meine Gedanken sind und was ich so lese und so weiter. Und dann habe ich so gemerkt, okay, irgendwie bin ich ein Alien und besser ist, nichts zu sagen.
Ja.
Ne? Deswegen, als ich in die Selbstständigkeit dann auch gestartet bin, ich hatte einfach Tunnelblick, ich habe einfach mein Ding gemacht und ich erinnere mich auch, als ich so angefangen habe, war das auch wirklich so, diese, man hat ja diese Doppelbelastung, du hast einen Job und ich hatte noch Sport und dann das Business. Und das war wirklich so, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe damals, aber ich war so im Fokus und so im Tunnel, bin auch teilweise um 20 Uhr schlafen gegangen, weil ich auch einfach müde war. Aber
Ja.
das war halt wirklich Job, Sport, der Side-Hustle. So, ne? Und ja, ich habe, also ganz ehrlich, ich hatte auch gar nicht so viel mit den Leuten so geredet. Also ich habe mich total auch distanziert. Also das war so eine Zeit, wo ich auch nicht so viel mit Freunden gemacht habe und so weiter. Also das war bestimmt so 1,5 Jahre. Ja.
Okay, cool. Ja, ich kann es mir vorstellen, wie Freunde oder wie Menschen darauf reagieren, so Jugendliche mit 16, 17, wenn du sagst, oh, Mindset ist so wichtig und aber cool. Also ich glaube, diese Phase kennt jeder. So am Anfang, wenn du hast so das Gefühl, du entdeckst eine komplett neue Welt und du willst es jeden, du kannst nicht verstehen, warum andere sich mit dem Thema dann nicht beschäftigen oder das
Ja,
nicht machen. Du
genau.
willst dann alle bekehren und merkst dann irgendwann, ja, irgendwie, die wollen das gar nicht. ist auch dasselbe so mit dem Business. So, wenn du das erste Mal siehst, okay, du kannst ortsunabhängig arbeiten, dann erzähl es auch Leuten und sagst, hey, mach doch das auch. Und dann sagen sie, ja, war zu
Ja.
anstrengend.
Ja,
Aber,
also nee, also, wie du halt sagst, das ist halt so unvorstellbar für die und die können das gar nicht so richtig prozessieren, diese Gedanken so, ne? Und die einen sagen dann so etwas, also bei denen, entweder ist das so, nee, das ist nichts für mich, ne? Oder du musst vorsichtig sein, das ist eh Scam,
Ja,
oder es ist
genau.
halt gar nicht möglich, so irgendwie.
Ja.
Und ja, also es ist halt einfach so, als ob du halt, als ob die Leute mit einer Kutsche fahren und du bist halt in einem Auto. So, und
Ja,
dann hat
voll.
auch jeder, also ich glaube, damals war das wirklich so, die haben halt gesagt, ab irgendwie 100 km/h, wenn du 100 km/h schnell bist, dann zerplatzt dein Körper.
Ja,
So, ne?
voll,
So,
voll.
also, weil konnte sich halt niemand so vorstellen.
Ja. Ja, da gibt es sehr viele Beispiele, oder auch mit der 4-Minute-Mile von Roger Bannister, wodurch bis in die 1970er, kennst du die Geschichte?
Ne?
Bis in die 19, ist spannend, das ist eigentlich perfekt für so, für Mindset-Thema jetzt gerade. Bis in die 1972, oder ich weiß nicht die genaue Zahl, 72 oder so, haben die meisten, also haben alle Menschen gedacht, es ist nicht möglich, die 1 Meile unter 4 Minuten zu laufen. Aber
Ja, genau. Okay,
kein
ja, ich
Mensch hat
kenne
es
die.
geschafft. Genau. Und irgendwann hat es dann einer geschafft und dann haben sie im selben Jahr noch 25.000 andere geschafft. Das ist auch so ein Beispiel, wie man sich so kollektiv auch limitieren kann.
Ja,
So, du
genau.
denkst, es ist nicht möglich. Okay, dann ist es nicht möglich. Und dann siehst du, okay, aber es hat einer gemacht. Okay, dann muss es ja möglich sein. Und das, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist im Business, so, weil viele vielleicht am Anfang denken, okay, ich habe da nicht genug Skills oder ich bin vielleicht zu dumm dafür oder ja, manche sind es vielleicht auch, aber und dann schaut man sich an, okay, der hat Erfolg und ohne jetzt irgendwie despektierlich zu klingen, der ist auch nicht klüger. Also muss es ja auch für mich klappen dann im Endeffekt. Und auch ganz cool. Cool, dass du dann gesagt hast, okay, neben der Doppelbelastung hast du trotzdem durchgezogen. Und ich glaube, das war auch nur möglich, weil dein Ziel groß genug war, oder? So, weil dein Warum einfach dir wichtig genug war, dass du sagst, okay, es ist jetzt vielleicht eine harte Phase und es ist auch so, es ist erstmal härter, wenn man sich selbstständig macht, nebenberuflich, wird es erstmal härter, damit es dann nachher wieder leichter werden kann. Was war so das übergeordnete Ziel, was du verfolgt hast in der Zeit? Hast du das noch so im Kopf, was dich so angetrieben hat?
Also bei mir war es wirklich einfach dieser Freiheitsgedanke so, ne? Also und Selbstverwirklichung. Also eigentlich eher das. Mhm. Also weil ich wollte, also mein Ding war oder mein Ding ist immer noch, diese Passion auszuleben, anderen Menschen zu helfen. Und dieser große Gedanke war, und die Mission, die ich immer noch habe, ist, Menschen in einen Beruf zu bringen, den sie lieben. Und damals habe ich tatsächlich angefangen mit Berufungscoaching, weil ich war ja selber auf der Reise Jakobsweg, habe so Seminare gemacht und habe ja das selber so herausgefunden, okay, ich werde jetzt Coach. So. Mhm. Oder irgendwas mit Psychologie und so weiter. Und dann wollte ich halt den Leuten das so zeigen. Irgendwann hatte ich aber, es gab Schwierigkeiten auch mit dem Angebot, Vermarktung war schwierig und jetzt arbeite ich ja nur mit Selbstständigen und Unternehmern, aber letztendlich mache ich genau das Gleiche, die Mission ist trotzdem da drinne, weil ich zeige denen zwar, wie sie mehr Umsatz machen und wie sie halt in die Umsetzung kommen und sie vielleicht ortsunabhängig sind, aber am Ende ist auch die Selbstverwirklichung das Thema und am Ende zeige ich den Leuten, wie sie einen Beruf halt für sich selber erschaffen, den sie lieben. So, ne? Und das war eigentlich so das, was mich richtig getrieben hat. Also das war halt noch stärker als die Freiheit oder das Geld. Das war mir eigentlich dann zweitrangig auch so. Ne?
Geil. Und ich glaube, nur dann kannst du auch diese harten Phasen überstehen, weil du halt so ein klares Warum hattest. Weil man sieht es ja bei vielen, da sind auch irgendwelche Lamborghini-Marketer schuld dran, die wollen sich selbstständig machen, weil sie halt irgendwie ein fettes Auto fahren wollen. Und wenn nur materielle Bestrebungen oder wenn das die Motivation ist, was zu starten, wirst du scheitern.
Ja.
Weil du wirst auch irgendwann diese innere Leere verspüren und das, ich glaube, kann auch jeder nachvollziehen, der sich vielleicht schon mal mit materiellen Sachen belohnt hat. Du denkst, es macht dich glücklich. Und das stimmt auch vielleicht für die ersten 2 Wochen, weil es einfach cool ist. Aber das ist nicht, was dich wirklich langfristig glücklich macht. Und du kannst innere Leere nicht mit materiellen Dingen auffüllen. Und das verstehen viele am Anfang nicht. Und du wirst auch irgendwann aufhören, wenn das einzige Ziel ist von dir. Hm. Du erreichst das Ziel und dann denkst dir, ja okay, und jetzt? Ich fühle mich immer noch scheiße. Ja. Und deswegen hast du das durchgezogen, weil du ja gesagt hast, okay, mir ist das so wichtig und dann schafft man halt auch Sachen, von denen man vorher vielleicht dachte, hey, würde ich nicht schaffen.
Ja.
Oder andere geben dann auf, weil sie sagen, das ist mir zu anstrengend.
Ja. Ja, man muss auch, also wirklich das, also ich würde auch sagen, um Disziplin zu entwickeln, also Disziplin ist auch so ein Identitätsthema, also die meisten verbinden auch mit Disziplin etwas Negatives und deswegen sind sie auch nicht diszipliniert, also sie haben einfach schon natürlich Widerstand dagegen und deswegen sieht ihre Tagesstruktur auch scheiße aus, aber vor der Disziplin kommt eben diese Obsession. Also ich kann gar nicht diszipliniert sein, wenn ich gar keine Obsession habe oder obsessiv bin. Und du musst eigentlich als Unternehmer oder wenn du selbstständig dich auch machst und ja, vielleicht ist so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, vielleicht braucht man das nicht. Aber wenn man halt drüber hinaus wachsen will und vor allem wirklich ein 1% Leben leben will, also ne, ist ja so, ich reise, ich habe Umsätze, ich kann mir eigentlich so jetzt erstmal normal, also ist nicht, ich bin nicht reich oder so, aber ich kann mir im Alltag erstmal alles so leisten. Ich bin total obsessiv so, also ich bin total, ich weiß nicht, das ist komplett geisteskrank und ich glaube, das ist dann auch nötig, damit du halt auch wirklich so solche schwierigen Phasen eben, wie du sagst, aushältst, weil ohne diese Obsession geht es nicht. Ne? Und das kann der Purpose sein, das kann dieses Warum sein, das kann aber auch irgendein anderer Treiber sein. Aber irgendwo braucht man diese Obsession.
Ja, es kann einfach auch nur sein, dass du der Schmerz so groß ist, dass du
Genau,
von
kann auch sein.
dieser Situation weg willst.
Ja, kann auch sein, dass man
Ja.
eine Ungerechtigkeit erlebt hat und
Ja.
dann, ich will nicht mehr diese Ungerechtigkeit haben und will mehr für Gerechtigkeit sorgen und mehr Gerechtigkeit in meinem Leben. Und deswegen bin ich dann obsessiv da mit diesem Ziel. Ja,
Cool.
aber irgendwie brauche ich das.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kaitan, jetzt bist du, hast du auf der Baustelle gearbeitet, um nochmal
Ja.
den Loop zuzumachen. Wo sind wir jetzt in welchem Jahr? 2021.
Also genau, ich habe gestartet, dann also Business Coach Ausbildung abgeschlossen, noch gearbeitet dort, dann 2020 selbstständig gemacht. Vielleicht kann ich da nochmal zu sagen, bei mir war das so, ich bin ja eigentlich ein Tausendsasser. Ja, also ich bin eigentlich diese Scanner-Persönlichkeit, bedeutet, ich habe viele Interessen, bin super neugierig, Fokus war extrem schwer für mich. Und ich habe halt 2020 habe ich nicht nur Coaching gemacht, ich habe Webseiten auch gebaut, Videografie gemacht und so verschiedene Dinge. Und deswegen war mein Umsatz auch übelst gering. Genau, und das war halt so, das war so mein komplettes Jahr, habe ich eigentlich mit vier Businesses parallel gemacht. Genau, und dann
Klassischer Anfängerfehler macht.
ja,
Kennen
genau.
viele.
Genau. So, und irgendwann, also, und dann vielleicht mit 2021 ist das Ding halt gegen die Wand gefahren. Ne, ich muss auf Baustelle gehen. Ja, genau. Und jetzt sind wir in diesem Zeitpunkt.
Okay. Und dann hast du irgendwann, also dann hast du es wieder angefangen aufzubauen. Hast du es dann direkt mit Fokus auf ein klares Angebot aufgebaut oder wie ist es dann weitergegangen?
Genau, dann habe ich halt gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen, das bringt einfach nichts. Ich bin hier, ich bin näher am Bürgergeld dran als an der Selbstbestimmung und muss jetzt einen Fokus einfach setzen. Und dann habe ich gesagt, also diese Frage hat mir einfach geholfen, okay, von all diesen vier Dingen oder drei Dingen, die ich mache, was könnte ich wirklich 20, 30 Jahre lang durchziehen? Wo habe ich die meiste Begeisterung? Dann habe ich mich für Coaching festgelegt. Und habe gleichzeitig so in meiner Identität, ja, so diese Disziplin und diesen Fokus halt ins Selbstbild halt integriert, sodass ich mich auch selber so sehe. Und dann war auch 2021 und so, das ging dann in 2022 rein, das waren dann auch, das ist dann schon langsam gewachsen und wo ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es auch richtig nach vorne.
Okay. Und wann bist du so richtig sichtbar geworden? Also direkt von Anfang an? Also
Nee.
du bist mir erst so, wann bist du mir aufgefallen? So gegen Ende 2023, glaube ich. Mitte,
Okay,
Ende 2023,
ja,
da bist
ich denke, da ging es dann los, aber eigentlich bin ich so richtig sichtbar geworden Ende 22, würde ich sagen.
Ende
Ich habe,
22.
genau, Ende 22 habe ich auch so meinen ersten fünfstelligen Monat geknackt. Also hatte den Durchbruch dann von den Umsatzzahlen her und ich habe mich dann auch selbstsicher gefühlt, weil das ist auch so ein Thema. Sichtbarkeit hat auch etwas mit Selbstbewusstsein und Expertise zu tun.
Auf jeden
Und
Fall.
deswegen macht es auch keinen Sinn. Also wenn die Agenturen dann irgendwie jemanden sagen, so einem Coach, ja, wir machen jetzt für 14.000 Euro, machen wir deinen YouTube-Channel. Derjenige hat aber überhaupt keine Expertise und ist einfach keine gereifte Persönlichkeit. Dann können die halt da so viel YouTube-Marketing machen, wie sie wollen. Am Ende verkauft diese Persönlichkeit nicht. Ja, und ich war so Ende 22, war ich dann da auch bereit, so richtig all in reinzugehen. Ich habe immer wieder Sachen ausprobiert. Ich habe immer wieder, ich war schon immer wieder in der Sichtbarkeit, aber wie du selber sagst, man hat mich einfach nicht gesehen, weil es war nicht die Überzeugung da, es war keine Klarheit da im Angebot, es war alles durcheinander. Also ich habe irgendwie so ein bisschen alles gemacht. Ne? Und genau, der rote Faden kam dann so 2022 am Ende so.
Okay. Und der ausschlaggebende Punkt war einfach der Fokus. Dass du gesagt hast, hey, ich habe jetzt vier verschiedene Business gleichzeitig geführt oder versucht zu führen,
Ja.
es hat nicht so geklappt. Jetzt ein Fokus auf eine Sache, auf einen Kanal oder auf eine Kundengewinnungsmethode. Du machst jetzt auch nicht 50 Sachen gleichzeitig.
Ja,
Sehr
also
cool.
genau, mein Game Changer, also damit ich wirklich von der Selbstständigkeit richtig gut leben konnte, war dieses Thema Fokus, dieses Shiny Object Syndrom zu bekämpfen, meine Neugierde ein bisschen einzugrenzen und du hast halt zwei Dualitäten, die Freiheit und die Disziplin. Also Leute sagen eigentlich also das Gegenteil von Freiheit ist irgendwie Gefängnis oder so Starre. Aber eigentlich ist das positive Gegenteil von Freiheit die Disziplin. Also das sind beide Dinge, die positiv sind. Und das muss man halt anerkennen. Und bei mir war halt immer permanent Freiheit. Und wenn du halt nur Freiheit lebst, dann hast du irgendwann Chaos, weil wenn die Leute ohne Regeln leben, dann hast du halt hier in Deutschland Chaos. So, ne? Also das heißt, ich musste mir meine eigenen Regeln setzen. Und das war wirklich der der erste große Hebel, um im Business und in der Selbstständigkeit als Dienstleister wirklich auch erfolgreich zu sein.
Cool. Also du hast deine Standards an dich als Person auch erhöht dann im Endeffekt.
Genau, meine eigenen Standards, meine Identität, an meinem Selbstbild gearbeitet. Einfach an den Perspektiven. Also das klingt so wischiwaschi. Also,
gib mal ein Beispiel. Du sagst, du hast an deiner Identität und Selbstbild gearbeitet.
Zum Beispiel, genau. Wie war das vorher? Um ein konkretes Beispiel zu geben. Ich war einfach wirklich eine Persönlichkeit, also das war jetzt Zufall, dass es mit uns beiden so ein bisschen passiert ist, aber ich war wirklich eine Persönlichkeit, ich habe Termine einfach vergessen. So, also jetzt ist das wirklich so, ich vergesse nie einen Termin. Ich bin immer zuverlässig. Meine Kunden schreiben mir nicht mal, weil sie halt wissen, dass ich einfach da bin. Ne? Und ich habe einfach Termine vergessen und ich habe mein eigenes Wort nicht einhalten können. So, und wenn sich das zieht sich halt durch wie ein roter Faden, wenn ich mein eigenes Wort nicht einhalten kann, dann sieht meine To-Do-Liste komplett intuitiv aus, ich starte in den Tag intuitiv, ich vergesse Termine und das ist diese Arbeit an der Identität, also bedeutet, ich habe gelernt, mein Wort zu halten und zuverlässig zu sein, gegenüber vor allem mir selber. So, und das ist so ein Prozess, also da gibt es auch Tools, wie man das halt dann erarbeiten kann, auch im Coaching und so weiter. Also das klingt halt sehr, das klingt sehr so weich oder sehr, 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 sehr...
So ein so simpel. Nicht einfach, aber simpel klingt.
Ja, aber auch teilweise ja so unpraktisch und unsichtbar. Also ich meine, wie werde ich zu einer Person, die ihr Wort hält? Ja. So, aber da gibt es halt gewisse Tools und gewisse Techniken, wie man das halt wirklich sich selber erstmal beibringen kann und wie man halt diese Hebel im Kopf einfach umsetzen kann oder umswitchen kann, damit man halt langsam in diesen Prozess halt reinstartet. Und es ist dann so, also du hast halt diesen Perspektivwechsel, ist eine Sache davon, ist Step 1, aber dann bedeutet das auch Training. So, und mein Training war Refokussierung, also Fähigkeit, sich re-zu-fokussieren. Und das sah halt so aus, ich habe mir eine To-Do-Liste, also ich habe mir eine Sache auf der To-Do-Liste reingesteckt und dann war ich auf einmal 2 Stunden auf YouTube. Und dann diese Refokussierung, das ist jetzt die Fähigkeit, achtsam zu sein und zu bemerken, ey, erstens habe ich mir was aufgeschrieben und zweitens bin ich komplett abgeschweift. Und diese Fähigkeit bildet man halt dann aus, wenn du die Zeit zwischen Ablenkung und das, was eigentlich zu tun ist, wenn du diese Zeit einfach verkürzt. Ja, und am Anfang war ja das, keine Ahnung, ich habe einfach 2 Stunden Podcast gehört und habe nicht die einkommensbringenden Aktivitäten habe ich nicht gemacht. Ja, und irgendwann war es aber nur noch 10 Minuten Ablenkung und dann 5. Und jetzt, also ich würde schon sagen, dass ich sehr diszipliniert bin und einen sehr großen Fokus auch habe.
Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend, was du angesprochen hast, weil ich glaube, das ist wichtig, erstmal zu lernen, dass man sein Wort sich, also nicht nur anderen gegenüber hält, sondern auch sich gegenüber, weil das hat ja auch was mit Selbstwert zu tun oder Selbstliebe auch zu tun. Weil wenn ich mir was vornehme, und ich glaube, da haben viele am Anfang ein Problem, sie nehmen sich was vor oder nehmen sich viel zu viel vor. Viel zu viel. Safe. Sie packen die To-Do-Liste voll mit Sachen, wo du denkst, ey, das schaffst du an einem Tag gar nicht. Und dann schaffen sie halt nur, keine Ahnung, 5 von 10 Dingen oder so. Und wenn das halt öfter vorkommt, dann glaubst du halt dir selber und deinem Wort nicht mehr, weil egal, was du machst es ja sowieso nicht. Deswegen ist es wichtig, erstmal vielleicht am Anfang nicht allzu viele To-Dos raufzupacken, sondern wirklich nur die Sachen, die du sicher schaffst, weil es gibt ja auch ein gutes Gefühl, am Ende des Tages zu wissen, hey, ich habe mir das und das vorgenommen, ich habe das geschafft, ich habe das gemacht.
Genau, extrem wichtig.
Genau.
Also
genau.
Am Ende des Tages musst du ein Gewinner sein. So, und ein Gewinner kannst du aber nur sein, wenn du dein richtiges Maß kennst. Und ne, das, was du gerade sagst, also eben das richtige Maß für sich zu finden und 2 bis 3 To-Do-Sachen aufzuschreiben pro Tag, weil dann kann ich jeden Tag ein Gewinner sein. Sonst lerne ich jeden Tag zu verlieren, weil ich einfach eine lange To-Do-Liste habe und dann wird die Frustration groß und dann kommt der Glaubenssatz irgendwann rein, ich schaffe es nicht, meine Ziele zu erreichen. Und dann hast du ein fettes Problem.
Genau, genau. Das wird immer größer und dann prokrastinierst du.
Genau.
Okay, Thema Ablenkung. Auch spannend, das kenne ich auch. Also ich bin auch jemand, der sich leicht ablenken lässt. Also ich muss das Handy muss ich immer wegsperren, wenn ich fokussiert arbeiten will. Und ich nehme mir auch immer einen festen Zeitrahmen vor. So, wenn ich sage, okay, ich nehme 4 Stunden vor, brauche ich 4 Stunden. Wenn ich sage, ich nehme maximal 1 Stunde, schaffe ich es auf 1 Stunde.
Ja.
Kennst du das auch?
Ja.
Oder war das bei dir auch so?
Ja, ja, genau. Also ist ja auch dieses Zeitgesetz, eine Aufgabe dehnt sich so weit aus, wie ich ihr Zeit gebe. Ne? Genau, und da mit den Zeiten zum Beispiel zu arbeiten. Ich habe für mich so ein, ich bin ja eine kreative Person, also vielleicht vom Diskmodell so, es gibt ja Rot, Gelb, Blau, Grün. Also ich bin sehr viel Gelb gewesen und ich bin auch jetzt sehr viel Rot. Aber dieses Gelbe ist ja so, ich habe tausend Ideen und wie du sagst, ich lenke mich tausendmal ab. Ich habe einfach so ein System für mich entwickelt, also mit Routine und so weiter, wie ich das dann halt beibehalte. Also teilweise, also bei mir sieht halt ein Tag sehr gleich aus. So, das klingt jetzt so also so unflexibel, aber also ich mache irgendwie beides so zusammen. Also dass ich Gewohnheiten habe, aber die gleichzeitig flexibel so sind. Und ich versuche über Routinen quasi mich selbst diszipliniert zu halten. So, ja.
Ja gut, also je mehr Routinen oder je mehr Gewohnheiten du hast, desto weniger Disziplin brauchst du eigentlich für eine Sache. Oder? So, weil
Ja,
du
genau
musst ja
richtig.
nicht aktiv drüber nachdenken oder dich
Genau.
dazu zwingen, das jetzt zu machen, weil du es ja eh sowieso, also Automatismus gefühlt schon.
Genau. Um da vielleicht ein Beispiel zu bringen. Also ich habe zum Beispiel ein Ziel, ein Buch zu schreiben mit 300 Seiten.
Cool.
Und jetzt, also ich mache das jetzt
Also als
eher
Beispiel,
als Beispiel. Ja.
okay.
Also Ziel, Buch schreiben mit 300 Seiten. Und jetzt die normale, also das, was normale Trainer immer sagen und Ziele setzen, bla bla bla, ist halt so, ja, du schreibst jetzt das Buch in 90 Tagen, 300 Seiten. So, und das ist so ein fetter Berg und bei mir löst das halt so, in 90 Tagen Buch schreiben, das liegt bei mir Panik aus und ich werde es eh schon prokrastinieren, weil ich so lange warten werde, bis 80 Tage rum sind. Also wie damals, also vielleicht kann das auch Leute vergleichen mit der Bachelorarbeit oder wie damals mit dem Test. Wenn man lernt einfach dann, wenn es wirklich jetzt in die Endphase kommt. Und bei einem Buch würde ich dann in den letzten 10 Tagen es dann wahrscheinlich dann nicht mehr schaffen. Und dann würde ich halt sagen, ah, scheiß drauf, ich mach's nicht mehr. Also das heißt, meine Methode, wie ich mich strukturiere und wie ich meine Ziele erreiche, ist nicht zu sagen, ich gebe jetzt diesem Ziel einen Namen und gebe ein Zeitfenster halt rein, sondern ich mache das einfach so. Also ich denke jetzt darüber nach, ich will in 90 Tagen das Buch schreiben. Okay, das heißt, ich muss irgendwie 3,5 Seiten pro Tag schreiben, damit ich das Buch in 90 Tagen fertig schreibe. Also das heißt, meine Aufgabe, meine Routine ist 3,5 Seiten pro Tag. Wann ich das Ganze mache, ist völlig egal. Ich muss nur mein Wort halten, 3,5 Seiten pro Tag. Manchmal wird es morgens sein, manchmal abends. Ja, aber ich würde es versuchen, meistens morgens zu machen, weil die Willenskraft da am stärksten ist. Genau. Und das also ein Ziel in eine Routine zu verpacken. Und wenn ich das Ziel schneller erreichen will, also das heißt, das Buch nicht in 90 Tagen fertig schreiben will, sondern in 45 Tagen, dann erhöhe ich jetzt einfach die Seitenzahl pro Tag, mache 7 Seiten pro Tag.
Das ist cool, einfach das Ziel so ein bisschen runterbrechen, dann wirkt es nicht
Genau.
mehr so
So.
genau dasselbe, wenn du 10.000 Euro Monatsumsatz runterbrichst, das ist gar nicht so viel.
Ja, muss halt pro Tag ungefähr 200 € machen oder 300 Euro. 300
Genau.
Euro pro Werktag oder
Genau.
sowas.
Das ist mega easy eigentlich.
Ja.
Genau. Also, 23, wir sind jetzt Mitte 23. Da ist ja dann, also, das war dein erfolgreichstes Jahr, 2023 bis
Ja,
jetzt.
ja, ja.
24 wird es wahrscheinlich noch mehr toppen.
Hoffentlich.
Wie war das am Anfang für dich, wenn du hast ja nur mit organischer Lead-Generierung eigentlich begonnen, oder das ist ja so dein Hauptkanal, oder? So
Genau,
organische Kundengewinnung.
organische Kundengewinnung und tatsächlich aber auch einfach Vertrieb, Kaltakquise, oder versuchen auch da. Also Kaltakquise klingt auch immer so, boah, mega anstrengend und keine Ahnung was. Aber am Ende ist es einfach so, ich suche einfach einen Interessenten raus, schicke ihm irgendetwas zu, was er brauchen könnte, ruf ihn an.
Ja.
So, also ja, nennen wir das jetzt mal organische Kundengewinnung. Also so habe ich mein Business aufgebaut, ja.
Okay. Ja, Kaltakquise ist eh nicht so tragisch. Also ich habe mal Door-to-Door-Vertrieb gemacht in Australien damals. Weil wirklich an jede Tür geklopft und was waren das eigentlich? Steuerberatertermine verkauft an der Tür. Das war krass.
Ja.
okay. Und wie bist du da umgegangen? Also du wirst ja wahrscheinlich nicht mit dem ersten Post gleich 10 Kunden gewonnen haben, oder vielleicht doch, aber
Nee.
am Anfang ist ja so, du hast ja relativ wenig Interaktion oder relativ wenig Reaktion. Ist ja auch so das, ja, die Cause and Effect im Endeffekt. Wie bist du damit umgegangen? Also, weil ich sehe es halt bei vielen, wenn du auf LinkedIn mal schaust, die sind ein, 2 Wochen brutal aktiv, und dann auf einmal siehst du es nicht mehr.
Ja.
weil sie nicht damit klarkommen, dass die Ergebnisse zeitversetzt kommen. Wie war das bei dir?
Ja, dieser Verzögerungseffekt, ja. Ja, am Ende ist halt ein starkes Mindset weiterzumachen, auch wenn es nicht läuft. Ansonsten hat man ja kein starkes Mindset. Also,
ja, stimmt.
Wer schön Wetter-Mindset hat, ja, funktioniert halt immer. Ne? Aber starkes Mindset bedeutet, ich habe keine Ergebnisse und mache weiter. So, das ist starkes Mindset, ne? Ja, also bei mir war das so, also wie war das? Ich weiß nicht. Also ich glaube, am Ende war es so, ich habe einfach viele Sachen ausprobiert. Für mich gab es nicht, diese Frage, ob es klappt, sondern wie wann. Und wann. Und ich habe halt, also ich finde, die besten Anfangsstrategien sind entweder du machst halt Posts, oder du machst halt Kaltakquise, oder du gehst halt auf Events. Und ich habe tatsächlich meine ersten Kunden habe ich über Events gefunden. Ich war irgendwie so im Crowdfunding-Seminar, also damals gab es diese App Meetup, und da habe ich so meinen ersten Kunden gefunden. Bin auf weitere Events gegangen und dann kam irgendwie der zweite Kunde auf mich zu. Dann habe ich mal Kaltakquise ein bisschen ausprobiert, dann kam irgendwie der dritte Kunde zu. Und das Einzige, was man eben verstehen muss, ist, deine Quote ist halt viel, viel höher, wenn du eben ein interessantes Angebot hast. Also das ist halt das Wichtigste, dieses unschlagbare Angebot, weil dann kriegst du auch nicht viel Ablehnung. Also nur derjenige kriegt Ablehnung, der ein Nice-to-Have-Angebot hat oder der einfach, ja, also der etwas anbietet, was niemand braucht.
Okay, spannend. Ja, bin ich hundertprozentig bei dir. Aber jetzt, wenn wir mal uns so anschauen, so rein so Mindset-Coaching. Ich meine, wir beide wissen, wie unfassbar wichtig das ist.
Ja, nice to have.
Aber für viele ist es einfach nur nice to have, genau.
Ja, ich musste halt lernen, wie man das halt richtig verkauft. So, also wie man das halt eben nicht nice to have macht. So, und das
indem du es messbar machst.
Indem ich es messbar mache, aber auch indem man anders, so mein Geheimnis ist auch, also wenn ich das einfach droppe, ist, das Ding über Bande zu spielen. Also zum Beispiel, jetzt mache ich ja, ich zeige den Leuten, wie sie organische Kundengewinnung machen und wie sie skalieren ihr Business, also ortsunabhängig, aber am Ende kriegen sie es auch für Mindset. So, ich gehe mit der Chipstüte raus, die kriegen aber die Pokéball, die gesunde Pokéball. So, und das muss man ja auch irgendwie so ein bisschen verstehen. Ja. Genau, und man muss das Angebot einfach passend machen und gucken, wie man das halt, also wie man das gut eben, was die Leute halt wirklich brauchen. Genau, und wenn ich zum Beispiel jetzt kommt irgendwie immer öfter bei mir in meinem Kundenkreis auch dieses Thema Führungskräfte entwickeln und so Führungskräftetraining und so, wenn ich da einfach so irgendwie, ich entwickle Persönlichkeit, Persönlichkeit der Führungskraft, darunter kann sich halt niemand vorstellen, das ist so weich, das ist so eine Floskel, natürlich kriege ich da viel Ablehnung, weil niemand das braucht.
Ja. Das ist cool. Also es ist schon richtig, einfach das verkaufen, was sie denken, was sie brauchen, und dann gibt es in der Zusammenarbeit ihnen das, was sie eigentlich wirklich brauchen.
Genau, richtig. Also verkaufen, was sie wollen, und das geben, was sie brauchen.
Genau, genau. Cool. Weil niemand kauft eigentlich das, was er eigentlich braucht, weil er ist ja immer auf dem falschen Weg.
Und dann eben, also wenn man dann als Coach, aber auch Agenturdienstleister, wenn man dann in der Zusammenarbeit ist, dann ist ja das i-Töpfelchen als Kundenfeedback zu bekommen, krass, das war ja mehr, als ich gedacht habe, und das Thema ist ja viel weitläufiger, als ich überhaupt realisiert habe. Und ich wusste gar nicht, also bei mir sagen halt meine Kunden immer wieder, ne, ich dachte, ich habe ein gutes Mindset, aber als ich hier zusammengearbeitet habe, die sind halt, keine Ahnung, die hatten noch die Kutsche eben. Jetzt haben die halt den Porsche, so, ne, zum Thema Mindset. Und es kommt halt immer wieder so. Und das ist auch das Geheimnis zur Weiterempfehlung und so weiter. Also diese Extrameile zu laufen und mehr zu geben, als man eigentlich verspricht.
Glaubst du, dass Mindset, also dass man mit Mindset fertig werden kann? Also dass du sagst, hey, jetzt weiß ich alles über Mindset, oder sagst du, okay, nein, das ist eigentlich immer, jeder hat ein Mindset-Problem. Auch der Millionär hat noch ein Mindset-Problem und der Milliardär oder...
Nee, ich denke nicht, dass man fertig ist. Also, weil ich denke, man kann ein Kapitel abschließen. Zum Beispiel, ich habe das Mindset jetzt, wie man zum Beispiel fünfstellige Umsätze erreicht. Dann habe ich ein Mindset, das Kapitel habe ich abgeschlossen. So, aber es kommen ja immer wieder Themen dazu. Also mit jeder... mit jeder Lebensphase kommen auch also Sachen dazu. Also wie zum Beispiel mache ich jetzt Business mit Familie und wie bringe ich das über einen Hut, wenn ich Kinder auch habe? Oder wie bereite ich mich vor, wenn ich 50 oder 60 bin? Und dann gibt es halt irgendwie das Erfolgsmindset, aber es gibt das Beziehungsmindset, es gibt das spirituelle Mindset. Also da sind so viele unterschiedliche Fassaden und so viele unterschiedliche Richtungen, dass ich denke, dass ich nie fertig bin.
Cool.
Also ich auch. Ja. Ja, also ich behaupte auch von mir, ich weiß, dass ich gar nichts weiß. So, also ich habe gar keinen Plan eigentlich.
Ja, das ist auch wichtig, ja. Aber dann bist du auch anfällig für Imposter. Oder?
Ja, schon. Also ja, schon. Ne? Schon? Ja, auf jeden Fall Hochstapler zu sein. Also meinst du, also Coaches sind generell so ein bisschen schwierige
ja, Zielgruppe. Ist auch so die, ja, stimmt. Aber das ist ja so, wenn du halt, du bist in einem bestimmten Bereich sehr, sehr gut, aber du weißt ja jetzt, weil du den Bereich sehr gut kennst, okay, da gibt's ja noch so viel mehr zu wissen und dadurch hast du das Gefühl eben, dass du eigentlich gar nicht so viel weißt, wie es eigentlich noch zu wissen gäbe.
Ne? Ja, sicher. Also, ne, viele Leute suchen nach diesen Zertifikaten und machen Seminartourismus und so weiter.
Ja.
Also sind nie ausgelernt und gehen nie in die Sichtbarkeit und in die Dienstleistung, weil die halt denken, ich bin nicht gut genug. Also, aber das ist dann eher dieses Ich bin nicht gut genug Thema.
Ja. Woher rührt das, glaubst du?
Ja, wie du gesagt hast, am Anfang, wo wir eingestiegen sind, so auch mit der Kindheit und also das ist am Ende, nennt man das so Schattenarbeit. Also so nenne ich das jedenfalls. Und also kann man auch googeln, so Schattenarbeit und so weiter. Also da geht es so um diese prägenden Glaubenssätze, also ursächlichen Themen, die dann sich durchziehen wie so ein roter Faden. Also da kommen die Antreiber auch her, sowas wie Perfektionismus, ich muss allen gerecht werden, ich muss immer leisten, ich darf meine Gefühle nicht zeigen, ich muss immer stark sein. Das sind so diese Antreiber, die aus der prägenden Zeit einfach kommen, die sich dann etablieren und die merkt man dann halt sehr stark in der Selbstständigkeit, ne? Und wenn man halt damit arbeitet, dann kann man das sehr gut auflösen und dann tangieren die halt nicht mehr so sehr.
Okay. Wie wichtig war für dich das Reisen für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für die Weiterentwicklung deines Business?
Ja, total wichtig. Also du wirst halt ja total offen durch die Reisen und bist ja dann, also erweiterst deinen Horizont, gehst ja über den Tellerrand halt hinaus und auf einmal merkst du dann, also ich habe, glaube ich, heute einen Beitrag verfasst, dass, also für mich ist das so ein bisschen so in Deutschland, was machen die Leute eigentlich so? Die verbringen die ganze Zeit drinnen, die gehen vielleicht ins Gym, gehen halt saufen, gehen ins Restaurant und also, okay, ein paar machen Sport und ich bin auch so ein Fan von Extremsportarten, irgendwie so Mountainbiking, Surfen, das finde ich halt richtig geil. Aber das sind halt wirklich nur Ausnahmefälle, die das hier so machen. Und wenn du ins Ausland gehst, auf einmal, also ich bin
ganz
ja...
normal.
Ja, so ja. Auf Fuerteventura ist das halt so, wir gehen mit Surfboard unter den Arm, machen Barbecue am Strand, genießen den Sonnenuntergang und dann hast du eine ganz andere Lebensqualität und du überdenkst quasi diese kulturellen Glaubenssätze einerseits und die Kultur und was für, also du findest einfach für dich etwas, was für dich wertvoll ist, individuell. So, ne? Und das kann auch sein, dass jemand sagt, nee, für mich ist Deutschland richtig geil, ich habe hier Bock, mit meiner Familie aufzubauen auf meinem kleinen Dorf. Geil. Finde ich, wenn du damit happy bist, finde ich es auch richtig geil. Aber für mich war das halt nie so. Und ich wäre halt wirklich eingegangen. So, ne? Hätte ich das halt nicht gesehen. Genau, und dadurch, dass man Reisen halt macht, findet man irgendwie zu sich selbst, man findet seine eigenen Werte und auch im Business erweitert das den Horizont, weil auf einmal ich überlege, ja, okay, alle führen ihr Business mit Mitarbeitern und Büro, also Agenturfuck ab, so, ne? Und ich habe halt Bock, das nicht so zu machen. Und wie, also
richtig dieses geil.
Eigenständig denken, ne? Also das ist also haben Unternehmer auch sehr wenig. Also dieses komplett eigenständige Denken, ne? Ja. So ich hinterfrage mal alles und ich baue mir ein Konstrukt und ein Business-System, so wie ich Bock habe. Ja, also das habe ich auch definitiv durch die Reisen dann gelernt.
Sehr cool. Das glaube ich nämlich auch ein Mindset-Problem von vielen, weil du gesagt hast, so dieses Agentur-Fuck-up dann, was ich auch bei vielen erlebe, die denken, okay, der einzige Weg, um dann so Business aufzubauen, ist dann fettes Büro und keine Ahnung, 30 Mitarbeiter und dann merken sie aber irgendwann, okay, scheiße, ich arbeite eigentlich nur den ganzen Tag, aber ich verpasse so das Leben. Und das war für uns damals auch so, also meine Frau und mir, wo wir gesagt haben, hey, nein, ich will halt so einen Mix haben. So, ich habe auch kein Problem, mal im Büro zu arbeiten, aber es geht auch unterwegs. Also wir waren Anfang des Jahres 3 Monate in Australien und haben halt von Australien aus gearbeitet und geht genauso. Und ja, das finde ich wichtig, weil du bist ja für was angetreten, du bist ja für mehr Freiheit angetreten. Und wenn du nachher dann in dem Situation landest, wo du sagst, okay, ich bin immer von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends im Büro, ja, dann lass dich lieber anstellen, hast noch mehr Zeit.
Ja, genau. Ja, safe.
Was glaubst du, warum fällt es vielen so schwer? Weil ich glaube, dass das viele eigentlich machen wollen würden, aber sich irgendwie nicht trauen, den Schritt zu machen. Und ich kenne viele auch in dem Bereich, wo ich weiß, dass sie es gerne machen würden, aber sie trauen sich einfach nicht.
Ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Die eine Sache ist, du bist dann gewöhnt, also einfach dieses Gewohnheitstier-Mensch. Ich habe über mehrere Jahre das schon so gemacht und das ist einfach auch ein krasser Schritt, vor allem wenn du auch Verpflichtungen hast, ne, und dann diese Unsicherheit und so weiter. Aber ich glaube auch, das Zweite ist diese Identifikation mit dem Business dann zum Beispiel. Also ich identifiziere mich so mit dem Business, dass ich halt denke, was ist, wenn ich das komplett verliere und dann verliere ich ein Stück meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, dieser Mix aus beiden, also einerseits, ich bin Gewohnheitstier und ich identifiziere mich damit halt so sehr. Also das ist so ein festes Ding, was einen so zieht, dass man da sozusagen auch diese Persönlichkeitsentwicklung machen muss, damit man das überhaupt erst durchbricht. Vielleicht ist das sogar so vergleichbar, ich weiß nicht, ob das eine gute Metapher ist, aber ich bin irgendwie ein Raucher oder so und muss halt wirklich mich von der Arbeit halt losbinden und so, also von dieser Sucht auch teilweise. So würde ich das vielleicht so ein bisschen, vielleicht ähnlich sehen.
Was ich von vielen gehört habe, die sagen dann so, ja, das kann ich jetzt nicht machen, wenn irgendwie Kunden sehen, dass ich die ganze Zeit auf Reisen bin, dann wirkt das voll unseriös. Ich finde das voll dumm.
Ja, so, weil, ja, okay, hey, das finde ich komisch, ja.
Alter, das ist dein Leben und wenn du reisen willst, dann mach das. Und wenn dann Kunden sagen, du bist unseriös, ja, dann haben sie Pech gehabt.
Ja, ja, aber das ist auch vielleicht so ein Teil dieses Unsicherheit und dieses sich, also dann, weil der Schritt wäre ja dann, die richtigen Kunden zu finden, die zu einem passen und mal das mal loszulassen. Also eigentlich haben wir hier so einen Loslassprozess. So loslassen von diesen alten Glaubenssätzen und loslassen von vielleicht alten Kunden. Und das Loslassen ist halt echt schwer. Also, ne, wenn man da so auch 5 Jahre etwas sich aufgebaut hat oder länger, ist halt echt ein Prozess, den man da machen muss.
Und das Bild oder die wie dich Leute wahrnehmen, ändert sich ja dann. Das öffentliche Bild, was du ja so krass aufgebaut hast. Und dann davor haben wahrscheinlich meisten Angst, das zu verlieren. Ja. Wie siehst du das? Siehst du so einen Wandel jetzt so bei Dienstleistern, bei Coaches, bei Agenturen? Also, dass wieder mehr weggeht von, hey, mega fette Büros und ultra viele Fixkosten, so in Richtung, ich meine, da willst du ja auch unterstützen, in Richtung, hey, mach einfach so ein Lifestyle-Business. Du machst vielleicht 50.000 weniger, dafür bleibt dir eigentlich unterm Strich mehr, hast weniger Stress und bist eigentlich happier, weil du das machst, was du eigentlich machen willst.
Ja, also ich glaube, der Trend ist so gleichbleibend. Also es gibt, momentan sehe ich das von bis. Also ich sehe halt ich finde das auch cool, ein Büro zu haben und wirklich groß zu sein, zum Beispiel. Ne? Es gibt auch Leute, die so in der Mitte sind, die sagen so, hey, ich muss jetzt nicht dauernd reisen, weil ich echt verwurzelt bin in Deutschland. Und ich finde das cool, so aber die Möglichkeit zu haben, einfach von einem Monat wegzukommen. Und dann gibt es halt diese digitalen Nomaden, die dann irgendwie die ganze Zeit traveln wollen. Die müssen dann aber aufpassen mit ihrem Fokus und mit dieser Business-Skalierung. Also,
falls, stimmt, aber wenn wir dauerhaft auf Reisen, ist es gar nicht so einfach, tief zu bleiben. Ja.
Genau, richtig. Also momentan, ich würde halt sagen, gibt es gerade so von bis. Aber viele Leute sehen sich aber auf jeden Fall nach mehr Flexibilität und vor allem dieser weniger Arbeiten. Also jetzt nicht im, das sehe ich ganz eindeutig. Mir schreiben echt viele so, ja, wie machst du das denn mit 20, 30 Stunden und wie ist das denn möglich und nicht eben 50 Stunden zu hustlen. Also ich weiß gar nicht, wie die Leute so hustlen. Was machen sie eigentlich den ganzen Tag? Also die müssen sich echt oft ablenken und Dinge machen, die echt unrelevant sind.
Ich glaube, dass sie einfach viel, viel Zeit mit Prokrastination verschwenden. Oder also ich sehe das auch, also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn wir auf Reisen sind, ich bin dort produktiver als daheim. Und ich habe auch, haben wir mal überlegt, warum das so ist. Ich glaube einfach, weil, also gerade jetzt so im Winter, wenn es normalerweise sind wir über den Winter weg, aber jetzt waren wir im Dezember hier. So, wenn wir woanders sind, dann gibt es halt so viele neue Sachen zu entdecken. Und ich will halt dann, also wir arbeiten dann immer am Vormittag vielleicht so 2 Stunden oder so und dann restliche Tag für Ausflüge, Entdeckungen und so. Und wenn ich dann im Winter daheim bin, denke ich mir so, ja, okay, jetzt eigentlich eh, kann man jetzt eh nichts draußen gerade großartig machen. Es hat keinen Schnee, dass du irgendwie Skifahren könntest oder so. Und dann brauche ich länger für Sachen, die ich auf Reisen eigentlich schneller erledigt hätte, weil ich da einfach schneller irgendwie raus will oder was erleben will. Genau. Und wir haben auch festgestellt, wenn es halt wirklich, bist du dauerhaft auf Reisen oder immer nur so zeitweise?
Nee, ich bin eigentlich immer unterwegs.
Immer unterwegs. Okay,
Ja.
dann hast du auch schon gemerkt, dass dann, wenn du also viel den Ort wechselst, also alle 2, 3 Tage irgendwie, wenn du so wirklich so Roadtrips machst, ist echt schwierig, so produktiv zu bleiben, oder?
Ja, genau.
So,
Also
wenn du keine
deswegen.
Homebase hast, so ein bisschen.
Genau, also bei mir ist das halt so, ich mag das auch nicht mehr so 2, 3 Tage irgendwo zu bleiben, sondern ich bin halt dann so, ne, zum Beispiel hier in Augsburg jetzt 2 Wochen. Okay, das ist auch eine Ausnahme. Jetzt fliege ich nach Fuerte, vielleicht 1, 2, 3 Monate. Also ich mag eigentlich in einem Ort so 3 Monate immer zu bleiben, damit ich diese Produktivität eben auch halten kann. Genau, aber ja, wenn du halt ständig, also das Problem ist, warum man ja auch nicht produktiv ist, wenn du halt ständig travelst oder ständig den Ort wechselst, du musst ja immer nachgucken, wann, also du musst erstmal auspacken, einpacken deine Sachen, dann musst du immer dein Hotel suchen oder Airbnb und du musst dich halt ganz halt kümmern um die nächste Bleibe und dafür geht halt viel Gedankenspeicher auch rein. Deswegen
Voll.
mag ich das auch nicht. Also und mache
Und es
halt
ist auch schwierig, da die Routinen oder die
ja,
Gewohnheiten aufrechtzuerhalten.
genau,
Das,
mit
das.
Gym und so auch
Genau.
schwer.
Ja, voll. Cool. Kaitan, was hast du in deinem Leben so persönliche Herausforderungen gehabt, die dich sehr, sehr stark geprägt hat fürs Leben oder vielleicht auch fürs Business?
Ja,
Krass positiv oder krass negativ?
also generell muss ich halt sagen, ich hatte echt Glück. So, also ich hatte wirklich sehr viel Glück so in meinem Leben, also mit Familie und wie ich aufgewachsen bin, bin ich extrem dankbar für und hatte super viel Glück. Also so, so wie ich aufgewachsen bin, ich glaube, da kann man auch sagen, so Traumkindheit und so weiter. Also ja, da bin ich sehr gesegnet, auch so mit so einem Urvertrauen. Und ja, so Lebensfreude vielleicht auch, also Optimismus. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Aber nichtsdestotrotz gab es auch herausfordernde Phasen. Also was wäre, ich weiß nicht, ich war halt, ich hatte auch schon so Selbstwertsachen. Also so, ja, sich nicht gut genug fühlen. Ich bin ja auch sitzen geblieben. Also bei mir war das eher so ein bisschen, ich war so der Rebell
Welche
und
Fächer?
ich hatte Französisch und
Ja.
Mathe.
Ja, perfekt. Bei mir
Genau.
auch.
Ja, auf Französisch habe ich noch, schon eine 6 gehabt, sogar im Halbjahr, und habe auf eine 5 hochge habe mich versucht auf eine
War bei
5
mir
hoch.
genau dasselbe
Ja,
und Mathe 5.
genau, perfekt. Ja, also ich glaube, meine größte Herausforderung war wirklich herauszufinden, wer ich so bin. Weil ich war halt so ein Mitläufer. So, also ich glaube, das haben auch bei vielen kickt diese Midlife-Crisis halt mit 40 erst rein. Bei mir hat sie einfach schon mit 16 reingekickt. Einfach weil ich diese Bücher halt hatte. Weil ich wusste halt nicht, wer ich bin, was ich will, also was mag ich, was sind meine Stärken. Ich kannte mich gar nicht.
Aber das ist geil, dass du dir mit 16 diese Fragen schon gestellt hast.
Ja,
So,
das war halt
was
auch
will ich
Glück.
eigentlich? Wo will ich hin? Wie soll mein Leben ausschauen? Weil du hast recht, so die meisten leben halt ein Leben, was irgendwie vorgegeben wird, weil,
Genau.
keine Ahnung, wären Arzt, weil der Opa und der Vater waren auch Arzt und jetzt wären sie auch Arzt und dann merken sie mit, oder kann auch irgendein anderer Beruf sein, und dann merken sie mit 40, Scheiße, das wollte ich eigentlich nie. Ich
Ja,
will
gut.
eigentlich was ganz anderes.
Genau,
Ja,
richtig. Und das
cool.
ist auch Midlife Crisis. Also Midlife Crisis ist einfach so, ich realisiere, dass ich nicht das gemacht habe, was ich eigentlich wollte, und ich realisiere, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich will und wer ich bin. So, und das hatte ich so ein bisschen halt mit 16 eben oder mit 17 oder sowas, ne? Eigentlich danach, eigentlich erst mit 18 so. Weil da was davor kam, ist erstmal der Beweismodus. So, ich bin dann in Persönlichkeit reingekommen und dann bin ich sitzen geblieben und dann war erstmal die Ansage, ich zeige es euch allen, und werde der Beste. Weil bei mir war das auch tatsächlich so, ich bin halt innerhalb eines Jahres, ich war der schlechteste Schüler in der Klasse, bin dann zum Besten im nächsten Jahr geworden. Ich habe die Schule
Okay,
gewechselt und
krass.
so weiter. Und dann war erstmal der Beweismodus. Und dann habe ich realisiert, wofür beweise ich mich eigentlich? Die haben eh keine Verantwortung über mein Leben. Und ich kann halt machen, was ich will. Ich bin ja nicht da, um die anderen zufriedenzustellen. Das hat dann reingekickt und das war
Geil,
dann die Midlife
geil.
Crisis.
Geil, aber richtig geile Erkenntnisse in jungen Jahren schon.
Genau.
Richtig cool.
Genau. Und dann kam halt dieser Selbstfindungstrip so, ne? Und das war halt hart. Das war halt wirklich, also dieser ganze Prozess, so diesen Selbstwert zu finden, für sich selber einzustehen, da kriegst du halt eben Gegenwind von dem Umfeld. Ja, das war schwierig.
Also du warst in dem Beweismodus und hast dann irgendwann erkannt, okay, ich muss eigentlich anderen erstmal nichts beweisen.
Ja, das ist halt, also das hat so richtig Klick gemacht. Also ich habe halt so mehrere Klickmomente immer in meinem Leben. Und das war halt so, ich stand dann halt da mit meinem Zeugnis, mit dem Besten dann, hatte 1,1 oder so Schnitt. Dann, also ich
Ach,
hatte halt
krass.
3,9 sitzen geblieben und dann
Ja.
1,1 im nächsten Jahr. Und dann
Okay,
hat das so
krass.
richtig Klick gemacht und habe so gecheckt dann in diesem Moment, wo ich dann mit dem Zeugnis so da stand. Ja, geil. Hast dich jetzt übelst angestrengt, hat auch geklappt, du kannst erfolgreich sein. Also erstmal so stolzer Moment, so, hey, ich kann etwas. So dieses Selbstvertrauen auch zu bekommen, ne? Ey, ein Ziel ist aufgegangen. Aber sobald dieses Ziel kam, dieser Moment, ich habe etwas erreicht, kam diese Leere, was du halt so beschreibst. Ich hatte das einfach so, was die Unternehmer auch haben. Hatte ich einfach mit 17, mit diesem Zeugnis. Ja, was denn jetzt? Und jetzt habe ich mich angestrengt, jetzt habe ich das Ziel erreicht, aber wofür eigentlich? Ich weiß doch gar nicht, ob ich studieren will. Und wofür mache ich das eigentlich, das Ganze? Und dann hat da die Lehre reingekickt. So, ne?
Geil. Da gibt es jetzt, glaube ich, zwei Wege oder zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die haben das dann gecheckt, also irgendwann also aufgearbeitet und dann gecheckt, okay. Und dann gibt es andere, die kommen aus diesem Beweismodus nicht mehr
Ja.
raus, weil so dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so tief verankert ist. Und dann haben sie 1,1. So, dann sagen sie, ja, scheiße, aber es war ja nicht 1,0. Also, jetzt studiere ich und mache den Bachelor, okay, dann schließe ich den auch ab. Dann aber, ja, okay, aber es ist ja kein Medizinstudium. Also mache ich jetzt noch den Master. Und das merkst du dann an den Leuten. Und die machen dann 50 verschiedene Ausbildungen, holen sich 500 verschiedene Zertifikate und hören diese Beweisführung im Außen nie auf,
Ja.
weil sie, das ist echt, echt
Ja, genau,
spannend.
ist krass.
Das,
Also, das ist dann halt krass, dass man dann so da drinne verfängt in diesem Muster und, ne? Und also
Ja.
dieser Aufwachmoment ist dann halt nicht passiert, sondern ich glaube, man hat dann diesen Glauben, also das war immer noch nicht genug und ich muss mich halt, also man hält dann fest, ne? Ja.
Genau. Wie löst man eigene Glaubenssätze auf? Geht das überhaupt oder brauche ich da
Ja.
immer einen externen Impuls?
Jein. Also man kann eigene Glaubenssätze auflösen, das geht schon. Ich denke, die beste Methode ist zum Beispiel Journal. Also ich glaube, wenn man, also es gibt zum Beispiel das therapeutische Schreiben, das bedeutet einfach nur, du hast einfach einen emotionalen Zustand, wo du halt einfach so frustriert bist oder vielleicht fühlst du dich auch glücklich, egal was, aber du merkst gerade, boah, jetzt wühlt es in mir rum und du schreibst einfach die ganzen Gedanken einfach mal runter. Dafür, da kann man schon sehr viele Erkenntnisse halt so bekommen und da kann man auch schon eigene Sachen so zum Beispiel auflösen. Aber es gibt so Dinge, wo man halt selber nicht mehr rankommt. Und da braucht man halt eigentlich den externen Impuls. Das ist so ein bisschen so, also der Arzt kann sich halt eine Wunde, zum Beispiel du hast einen Schnitt in der Hand, dann kannst du halt, weil der Schnitt nicht so groß ist, kannst du halt die Wunde halt selber so den Pflaster draufsetzen und du hast ja selber die Kompetenz, das hier also selber
Du
dich,
siehst, dass die Wunde da ist,
genau, und du
manchmal.
kannst das heilen. Aber sobald du ein gebrochenes Bein hast, kannst du dich ja nicht mehr selbst operieren, weil du müsstest dich selber in eine Narkose versetzen. Und dann müsstest du an dein Bein ran und du kannst ja nicht in der Narkose, also du bist halt selber in deinem eigenen Saft und kannst nicht ran. Und wir sind halt so wie so ein Fisch im Wasser, im Dreckswasser teilweise, und wir erkennen nicht, dass wir im Dreckswasser sind. Und da muss uns halt jemand rausholen, und einen Spiegel vorhalten und das aufzeigen. Und wir sind halt teilweise in so einem Schlafwandelzustand, so wie in einer Narkose halt. Und es ist extrem schwierig, den wirklich selbst, also es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist nicht machbar, das selbst zu prozessieren. Und deswegen hat auch Mindset-Coaching oder Psychologie auch eine Daseinsberechtigung, dass wir uns halt selbst da erkennen können und einfach den Prozess dann wirklich machen können und schneller machen können.
Wow, richtig gute Metapher. Also richtig, richtig cool.
Ja, danke.
Und ja, die Daseinsberechtigung, ich würde eigentlich so weit gehen und sagen, dass ich glaube, 90% aller Menschen richtig krasse Glaubens- oder falsche Glaubenssätze entwickelt haben oder Mindset-Probleme haben. Das hört sich immer so, ich finde so am Anfang, wenn du dich so ein bisschen in das Business-Thema einliest, dann spricht ja immer jeder davon, hey, Mindset ist so wichtig. Und am Anfang habe ich mir immer gedacht, ach, was für ein Blödsinn. Aber du merkst halt irgendwann, okay, das ist wirklich so. Das unterscheidet den Erfolgreichen von den nicht so Erfolgreichen. Ja, obwohl, die konsumieren denselben Inhalt und haben komplett unterschiedliche Ergebnisse.
Ja.
Und da ist halt das Mindset dafür verantwortlich. Ja,
ja, safe. Das ist die Grundlage so.
Wie stehst du zu der Aussage, dass dein Business ist eigentlich das Spiegelbild deiner Seele?
Ja, safe. Also ich weiß nicht, ob Seele, aber auf jeden Fall der Spiegelbild deiner, also so dieser Mindset-Temperatur oder dieser, also deines Selbstbewusstseins so, ne? Also das zu 100%. Seele, ja, wahrscheinlich auch, weil wenn wir auch überlegen, also mir ist halt auch immer wichtig, diese ehrliche Arbeit zu machen, ne? Und also teilweise, ich habe halt nie Stornos oder so, Reklamation oder so, ne? Also weil ich gehe da halt wirklich mit dem besten Gedanken halt rein. Und ich denke doch, ja, schon, ich könnte, glaube ich, das auch so unterschreiben.
Cool, cool. Gibt es Kunden oder Kundenergebnisse, auf die du irgendwie besonders stolz bist? Also wo du sagst, boah, das war eine richtig krasse Transformation im Mindset-Bereich oder der hat es geschafft, jetzt irgendwie sein bestehendes Business wirklich jetzt remote aufbauen zu können oder jetzt...
Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall. Also man kann meine Kundenrezension auch auf YouTube dann einsehen. Ich habe zum Beispiel die Caro oder der Alex fällt mir jetzt ein. Also der Alex hat auch in 6 Monaten so seine Selbstständigkeit aufgebaut, konnte dann halt da reinspringen, hat jetzt eine GmbH, wenn ich mich nicht irre. Die Caro hatte total Schwierigkeiten mit der Sichtbarkeit und ist dann, haben wir auch so Schattenarbeit, sie beschreibt das im Video auch Gummiband. Das haben wir halt dann gelöst, diese Glaubenssätze, dass sie halt sich in die Sichtbarkeit dann traut. Also da gibt es halt so einige, also Alex hat dann den ersten Mitarbeiter, ist dann komplett in der Selbstständigkeit, Caro baut jetzt ihre Selbstständigkeit auf, und natürlich auch Umsatzzahlen werden immer wieder erreicht, also auch konstante fünfstellige Umsätze, das finde ich geil, aber eigentlich finde ich das Allergeilste immer, dass das so langfristig nachwirkt, also weil bei mir ist das ja auch so, es geht halt einfach nicht nur einfach eine Beratung oder eine Strategie auf den Menschen zu projizieren und zu sagen, so jetzt mach organische Kundengewinnung, sondern ich arbeite ja eben an diesem Thema Mindset auch mit denen und an dieser Identität und dem Selbstbild und du siehst halt, dass also selbst wenn sie mit meinem Training halt aufhören, es geht halt weiter und also diese Kraft oder diese fundamentale Arbeit, die dann geleistet ist, die wird halt, die geht dann halt einher und du siehst halt, alle meine Kunden, die auch auf YouTube da sind, die sind extrem in der Sichtbarkeit und die verfolgen diesen Weg obsessiv weiter. So, das finde ich geil. Ja, die Birgit, die geht halt, die ist jetzt auf Messen und ist Sprecherin und macht so Bücher und so weiter und macht so eigene Stände jetzt, ne? Und alle sind halt da und sind halt präsent und das ist halt nicht so eine Hobby Selbstständigkeit, sondern alle sind all in drinne. Und das finde ich geil.
So nachhaltige Veränderung
quasi. Genau.
Du stößt es an und dann geht's immer und hören nicht genau.
Genau, geil. Richtig.
Richtig cool. Jetzt sind wir im Copywriting-Podcast und was mir bei dir aufgefallen ist, das habe ich dir auch schon mal privat geschrieben, deine Posts sind echt copywriting-technisch immer sehr, sehr stark aufgebaut. Wie hast du das, du hast ja gesagt, du hast das eigentlich nicht gelernt, sondern intuitiv irgendwie.
Ja, ich hatte keinen Copywriting-Kurs, never.
Es ist krass, also ich hätte schwören können, weil das ist wirklich besser wie von den meisten Copywritern, weil du halt deine Zielgruppe sehr genau kennst und da kennt man halt schon den Unterschied. So welche Tipps, copywriting-technische Tipps würdest du jemandem geben, wenn er jetzt einen Beitrag schreibt? Was macht deine Beiträge so erfolgreich oder so gut?
Also wenn wir so im Mindset-Thema sind, würde ich halt 3 Sachen sagen. Das erste, was du gerade angesprochen hast, war diese Zielgruppe kennen. Ich glaube, du musst halt wissen, wen du anschreibst. Das wäre der erste Copywriting-Tipp. So, je präziser du eine Person ansprichst und ein Problem, desto besser wird dein Text. Also wenn du halt versuchst, irgendwie alle abzuholen und du schreibst über Persönlichkeit und Mindset und Floskeln, wird der Text halt total unklar und niemand will halt ihn lesen. Mhm. Dann zweites Thema ist, du musst halt Copywriting lieben, du musst Social Media lieben, also das muss wirklich in dem Mindset sein. Stell dir vor, du willst Copywriting lernen, aber du sagst halt, und das sagen meine Kunden ganz häufig auch, ja, ich habe gar keinen Bock auf Instagram. Gar keinen Bock, jeden Tag zu posten. Ja, voll. Mhm. So, ja, okay, dann ganz ehrlich, so brauchst gar nicht anfangen. So, lasst uns erstmal an diesem, ich liebe Copywriting, ich liebe Social Media. Also ich liebe das total. So, bei mir war das nicht so, dass ich das geliebt habe am Anfang. Ich dachte, das ist auch super anstrengend. Aber irgendwann war auch der Mindset-Switch und musste ich sagen, hey, wenn du sichtbar sein möchtest, dann musst du Social Media lieben, weil du kannst das nicht, also manche sehen ja auch Social Media als Zeitverbrennung, als das ist das Böse.
Kann es aber auch sein, wenn man es schlecht nutzt.
Genau, wenn man es schlecht
nutzt. Muss man auch sagen, ja.
Ja, aber solange ich aber den Glaubenssatz habe, das ist böse, kann ich auch nicht gut im Copywriting werden oder gut in Social Media. Ja. Also ich sehe das nicht als böse. Für mich ist das je nachdem, wie du es nutzt. Ich bin Anwender und ich bin Anwender, nicht nur Konsument, sondern Creator. Und wenn du Creator bist, geil, dann kannst du auch Social Media lieben. Ich kann auch nicht die Leute verstehen, die nur konsumieren und 8 Stunden davor sitzen. Halt selber schuld.
Das ist pure Zeitverschwendung.
Ja, das ist pure Zeitverschwendung.
Also dann, so, wenn du durch TikTok einfach nur das
ist halt Segen oder Fluch. So, ne? Je nachdem, wie man es halt sieht. Genau, aber und damit einher, wenn ich halt Copywriting liebe und Social Media, dann fange ich auch an, also das wäre dann so ein praktischer Tipp, was habe ich halt gesehen? Also war in dieser Einstellung und dachte mir so, okay, wie schreiben die anderen? Und dann sehe ich halt eigentlich immer wieder den gleichen Aufbau, also was ich gelernt habe. Also die besten Tipps sind, ich brauche eine geile Hook. Okay, dann baue ich
das. Das ist eigentlich halbe Miete schon.
Ja, halbe Miete, geile Hook. So, und dann schreibe ich den Text, also brauche ich einen Body, brauche ich einen CTA. So, und dann habe ich noch den Tipp irgendwie, bevor ich den Beitrag poste, lese ich ihn einmal so sprachlich durch, weil damit ich so schreibe, wie ich spreche und nicht, dass so kompliziert ist. Und das war's eigentlich. Und dann kommt halt das Dritte, ich habe 1000 Posts gemacht.
Okay.
So, also ich werde gut, wenn ich halt wiederhole und ich würde halt am Anfang auch viel mehr auf Masse gehen, anstatt auf Qualität. Ich glaube, das ist auch so ein Hack. Also einfach raushauen. Egal was.
Das ist ein sehr wichtiger Tipp, dass du einfach diesen Perfektionismus ablegst. Und es geht auch nicht jeder wird bei dir wahrscheinlich auch ähnlich sein, es geht nicht jeder Beitrag gleich durch die Decke. Nee. Also es gibt Beiträge, die gehen krass durch die Decke, dann gibt es Beiträge, die performen halt normal und dann gibt es auch welche, die performen vielleicht gar nicht. So ist auch beim Thema Ads. Also wenn wir Ads schalten, wenn wir 10 Ads schreiben, gehen nicht alle 10 durch die Decke und das ist ganz normal.
Ja.
Sehr cool. Was bei dir halt echt wirklich auffällig ist, dass du eben diese Zielgruppe so gut kennst, oder beschreiben kannst. Du kannst diese Situation ganz genau beschreiben.
Ja, das liegt halt.
Typische Alltagssituation.
Das liegt halt daran, weil ich, also man muss auch sagen, das ist vielleicht auch so ein Vorteil. Ich bin einfach so krank viel mit meiner Zielgruppe einfach unterwegs. Es ist nicht so, dass ich diese Vorstellungen, es ist nicht so, dass ich darüber nachdenke, sondern ich schreibe einfach jeden Tag aus meinen Kundenerfahrungen. Weil ich habe einfach jeden Tag, sage ich mal, 3 Kunden bei mir. Ja, ich habe, sage ich mal, 2023 irgendwie pro Woche 26 Coaching-Stunden gemacht. Und dann schallerst du, also ich kenne die Leute halt besser als sie sich selbst. So.
Ja, und dann schallerst das merkt man.
Ja, dann schallerst du das halt raus. Aber das liegt einfach nur daran, weil ich so massiv in die Kundenbetreuung halt reingehe.
Ja, das merkt man wirklich. Also du nutzt nicht irgendwelche Überbegriffe, was die meisten, hey, du hast Probleme bei der Kundengewinnung oder so, sondern bist halt sehr, sehr spezifisch, sehr cool. Jetzt wollte ich noch irgendeine Frage fragen, jetzt ist mir aber entfallen. Aber ich muss mir jetzt persönlich Empfehlungen noch abholen. Wie viele Länder hast du schon bereist?
Oh, weiß ich nicht, irgendwie 30 plus oder so.
Okay, perfekt. Was war das Schönste oder was war
das Schönste? Neuseeland, mega krass.
Ah, cool. Ah, krass.
Bali geil, Mauritius geil.
Okay. Ja, Neuseeland, das muss ich jetzt echt mal machen, das habe ich noch nicht. Mauritius höre ich auch immer öfter, ja.
Ach, auch cool. Sehr schön.
Irgendeine coole Reiseerfahrung, wo du sagst, hey, da ist mir irgendwas Lustiges passiert.
Jakobsweg würde ich jedem empfehlen zu gehen, 900 Kilometer zu Fuß zu machen. Mega krass. Und ich war auf so einer Wüstenreise im Jahr 2022, Also Wüstenreise, 10 Tage in der, oder 7 Tage in der Wüste übernachten, nur mit Schlafsack. Das war so ein bisschen Retreat. Also ich finde halt so Abenteuerreisen halt cool.
Geil. Geil. Mega. Cool, Kaitan. Wie kann ich dich jetzt kontaktieren? Also, wenn ich mir das jetzt angehört habe und gemerkt habe, hey, das ist ein richtig cooler Typ und ich habe erkannt, dass ich vielleicht ein Mindset-Problem habe, das ich auflösen möchte oder ich möchte einfach Hilfe dabei, mein Business ortsunabhängig aufzubauen, mit Leichtigkeit nicht irgendwie 80 Stunden in der Woche arbeiten müssen, sondern vielleicht mit 20, 30 auch dorthin zu kommen. Wie kann ich dich kontaktieren? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
Ja, also am besten über LinkedIn. Also da bin ich am präsentesten. LinkedIn, Kaitan Kaliki einfach eingeben oder auf Facebook. Genau, das ist so der beste Weg, mit mir zu sprechen.
Sehr cool, perfekt. Super. Hey, mega, mega coole Podcast-Folge. Glaube ich, konnten sehr, sehr viele Tipps auch mitnehmen. Sehr viele praxisrelevante Tipps auch. Und ja, schön, dass du da warst. Hast
Ja.
du noch irgendwas, einen letzten Satz, den du gerne mitgeben möchtest?
Nö, nee, also fand ich auch richtig cool. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Die Zeit ging wirklich sehr schnell vorbei. Ansonsten hoffe ich echt, dass ich so ein bisschen Mehrwert hier reingeben konnte. Und ja, vielleicht abschließend, also Vollgas in Akquise einfach. Richtig reingehen in die
Nice.
Kundengewinnung.
Nice. Perfekt. Super. Cool, dass du da warst.
Ja,
Ciao,
danke dir.
ciao.